Wenn ihr eine Bibel da habt, könnt ihr Johannes Evangelium Kapitel 1 aufschlagen. Wir wollen uns heute Morgen das Leben von Petrus ansehen. Und der Simon Petrus ist wahrscheinlich einer von denen in der Bibel, mit denen wir uns am meisten identifizieren können. Ich mag das an der Bibel, die Bibel verbirgt, oder Gott in der Bibel verbirgt uns nie die Fehler von Menschen. Ich bin froh, dass ich nicht in der Bibel bin, weil ich würde nicht wollen, dass ihr alles wisst. Aber wenn wir uns das Leben von Petrus besonders ansehen, dann sehen wir, er war ein Mensch wie du und ich. Er war ein Mensch mit Stärken, aber auch ein Mensch mit Fehlern, ein Mensch, der sehr versagt hat. Petrus hatte ein großes Herz für Jesus, hatte große Ambitionen, aber hat nicht immer diese Ambitionen ausgelebt und dieses Ideal erreicht. Viele von uns, wenn wir an Petrus denken, dann kommt uns zuerst in den Sinn, Petrus ist der Mann, der Jesus verleugnet hat. Aber ich glaube, wenn ich an den Petrus denke, denke ich vor allem auch an Gottes Treue und an Gottes Gnade in meinem Leben. Die wird ganz sicher sichtbar in seinem Leben und das ist was, was ihn geprägt hat, Gottes Treue. Petrus war ein Fischer. Petrus war ein einfacher Mann aus Galiläa. Galiläa, das waren mehr die einfachen Leute, die dort gewohnt haben. Das waren die Leute vom Land. Petrus war ein leidenschaftlicher Mann, ein impulsiver Mann, auch ein sehr willensstarker Mann, ein Dickschädel, würden wir sagen, in Österreich zumindest, oder Dickkopf, wie sagt ihr? Wurscht, beides. Sie sind pfälzisch und wienerisch, ist gar nicht so weit entfernt. Ich kann mich so gut identifizieren mit dem Petrus. Petrus war einer, der nicht lang rumgefackelt hat. Es war ein Aktivist, der konnte nicht stillsitzen. Petrus war auch eine starke Persönlichkeit. Es war einer, der zu allem eine Meinung hatte. Und er musste die weitergeben. Hat nicht zurückgehalten. Hat oft gesprochen, bevor er gedacht hat. Wir könnten sagen, er war der Sprecher der Jünger, war oft der Wortführer der Jünger. Petrus war auch ein mutiger Mann. Aber er hat sich manchmal selbst überschätzt. War einer, der sich vielleicht ein bisschen zu viel zugetraut hat. Ein bisschen zu selbstsicher. Hier in Johannes 1 können wir lesen, wie Petrus Jesus das erste Mal getroffen hat. Das war am Jordan, dort wo Johannes der Täufer getauft hat. Und auch der Andreas, der Bruder von Petrus und der Simon Petrus waren angezogen von diesem Dienst des Johannes. Wir wissen, dass der Andreas ein Jünger war von Johannes dem Täufer. Wir wissen nicht genau, ob der Petrus auch ein Jünger von ihm war oder ob er nur ein Neugieriger war. Aber er war anscheinend wie sein Bruder geistlich auf der Suche. Lesen wir Vers 5. Nee, das stimmt hier nicht. Ich bin in der Apostelgeschichte. Johannes 1. Ab Vers 35. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da, also Johannes der Täufer, und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er: Siehe das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi, was übersetzt heißt, Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen: Kommt, und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt, und sie blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, den von Gott verheißenen Retter. Was übersetzt ist Christus, der Gesalbte, und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein, war prophetisch. Petrus, du wirst so ein Stein sein, mit dem ich meine Gemeinde baue. In Vers 43 lesen wir, am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen. Also Jesus ist nach Galiläa, auch die beiden Brüder sind wieder zurück nach Galiläa, sind wieder zurück an ihre Arbeit gegangen, ans Fischen. Und das nächste Mal, als Jesus sie trifft, sehen wir in Lukas Evangelium Kapitel 5. Wir werden heute ein bisschen in den Evangelien rumsurfen. Also ein bisschen zurückblättern, Lukas 5. Vers 1 lesen wir, es geschah aber, als die Volksmengen auf ihn andrängten, auf Jesus, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihren Booten ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Boot aus. Bessere Akustik vom See. Leute sind am Ufer gesessen, konnten ihn alle sehen, konnten ihn alle hören, hatten halt die erste Reihe angespuckt. Bin sicher, der Petrus war happy, Jesus wiederzusehen. Und ich bin sicher, er war geehrt, dass Jesus sein Boot als Kanzel verwenden wollte. Wir sehen, Jesus ist dem Petrus hier begegnet. Dort, wo er gefischt hat, dort an seinem Arbeitsplatz. Und das erinnert uns daran, dass alles, was wir tun, dass wir das für den Herrn tun. Unser Leben ist nicht geteilt. Gott ist mit uns, wenn wir uns hier in der Gemeinde versammeln. Gott ist mit uns am Arbeitsplatz und wir leben unser ganzes Leben für ihn. Und er möchte uns dort, wo wir sind, möchte uns dort begegnen und möchte dort mit uns leben. Oder besser, dass wir mit ihm leben und mit ihm durch unser Leben gehen. Ob wir am Computer rumtippen, ob wir zu Hause die Kinder hüten, ob wir Handwerker sind. Jesus, wir können das für ihn machen. Vers 4. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch, haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Es muss hart gewesen sein für einen Profi, das zuzugeben. Die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Ihr seid gute Fischer. Ich glaube, Petrus sagt hier, aber auch, wisst ihr, die Fischer, die haben gefischt bei Nacht auf dem See Genezareth, nicht bei Tag. Und ich glaube, er sagt dem Petrus auch hier so, Petrus sagt dem Jesus auch hier so durch die Blume hinten und er sagt, Jesus, du bist ein Prediger. Ich bin ein Fischer. Jesus, du Prediger, ich Fisch. Wir sind haben die ganze Nacht nichts gefangen und jetzt, wisst ihr, dass wir am Tag rausfahren? Aber dann sagt der Petrus ein ganz wichtiges Wort. Er sagt, aber um dein Wort oder auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Sieh, das war eine große Stärke, die der Petrus hatte. Er war einer, der Gottes Wort vertraut hat, der sich eingelassen hat auf Gottes Wort, der Schritte im Glauben gewagt hat. Wir sehen das in Matthäus, im Kapitel 14, wo Jesus auf dem Wasser geht. Und Petrus sieht den Jesus kommen und Petrus antwortet ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu gehen. Gib mir ein Wort und sag, dass ich auf dem Wasser zu dir kommen kann. Und Jesus sprach, komm. Petrus stieg aus dem Boot aus und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Wenn immer wir Gottes Wort vertrauen und ihm nachfolgen, dann können wir wunderbare Dinge erleben und werden wir wunderbare Dinge erleben. Weiter hier in Lukas, Kapitel 5, Vers 6. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Wunderbares Erlebnis. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesus nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Gefährten von Simon waren. Petrus hat das Übernatürliche, das Göttliche an Jesus erkannt. Und er fällt auf seine Knie und sagt: Geh, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das war auch eine Stärke von Petrus. Petrus war gewillt, Buße zu tun, gewillt zuzugeben, dass er ein Sünder ist. Dass er Jesus braucht. Das ist wichtig, wir brauchen auch diese Demut. So werden wir gerettet, indem wir zugeben: Herr, ich bin ein Sünder, ich brauche dich. Ich brauche das, was du am Kreuz für mich getan hast, dass du gestorben bist für meine Sünden. Und Herr, ich nehme das für mich persönlich in Anspruch. Und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen als mein Erlöser, mein Retter. Petrus war einer, der ein weiches Herz hatte, der viele Fehler gemacht hat, viel missgebaut hat, aber der bereit war, umzukehren und Buße zu tun. Und Gott wird einen Sünder nie zurückweisen, einen, der ehrlich zu ihm kommt. Jesus sprach zu ihm: Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Das ist auch das Zentrale in unserem Leben. Jesus beruft jeden Einzelnen von uns und sagt: Folge mir nach, werd mein Jünger. Er ruft uns in Gemeinschaft mit ihm, in Beziehung mit ihm. Er beruft uns, seine Jünger zu sein. Was heißt, ein Jünger Jesu zu sein? Das heißt, er leitet uns und wir folgen ihm. Wir tun das, was er uns sagt. So wie der Paulus gesagt hat: Das Leben für mich ist Christus. Das heißt, es ist ein Jünger zu sein, ein Nachfolger von Jesus. Petrus lässt alles zurück, sein altes Leben, und folgt Jesus nach. Und das war der Beginn eines großen Abenteuers im Leben von Petrus. Und jeder von uns, der Jesus nachfolgt, kann das bestätigen. Es ist ein Abenteuer, mit Gott zu leben. Und es hat die größten Erwartungen übertroffen von Petrus, das, was Jesus in seinem Leben getan hat. Und so ist es auch in jedem Leben von uns. Es gibt keine Begrenzung für das, was Gott tun kann durch einen Menschen, der ihm voll hingegeben ist, der ihm wirklich nachfolgt, mit ganzem Herzen, mit all seiner Kraft. Petrus hat wunderbare Worte gehört von Jesus. Petrus hat Wunder erlebt. Als nächstes sehen wir in Matthäus 8, noch ein Stückchen zurück, sehen wir, wie Jesus in das Haus von Petrus kommt. Und das will Jesus auch in unserem Leben machen. Jesus will in dein Haus kommen, in deine Familie kommen, bildlich gesprochen. Wisst ihr was? Als Jesus in das Haus von Petrus kam, ist sein Haus geheilt worden. Konkret die Schwiegermutter von Petrus. Petrus war verheiratet. Ich weiß nicht, warum der Papst nicht heiraten darf, der angeblich der Nachfolger von Petrus ist, aber Petrus war verheiratet. Das passiert, wenn Jesus in unsere Familien kommt, dann werden unsere Familien heil. Dann werden die Ehen heil, Beziehungen heil. Wie kann das passieren? Nimm Jesus auf in diese Beziehung. Versammelt euch zum Gebet als Familie. Versammelt euch um sein Wort. Verbringt Zeit miteinander im Wort Gottes und mit Jesus. Braucht deine Ehe, braucht deine Beziehung, deine Familie Heilung? Das ist der Weg. Dass wir uns um Jesus versammeln und ihn hineinlassen in unsere Beziehungen. Matthäus 10. In Matthäus 10 beruft Jesus seine Apostel. Und der Petrus ist einer von ihnen. Bin mir sicher, der Petrus hat sich gedacht, toll, ich bin ein Apostel. Ich bin einer von den 10 Größen im Reich Gottes. Ich bin ganz oben im Reich Gottes. Und dann später hat Jesus aus diesem Kreis der 12 nochmal 3 ausgewählt. Diesen innersten Kreis. Auch da war der Petrus dabei. Der Petrus und seine beiden Fischerkollegen, der Johannes und der Jakobus, die Söhne des Zebedäus. Und wir lesen mehrmals an verschiedenen Stellen, wo Jesus Wunder getan hat und tolle Dinge. Da heißt es, er erlaubte niemanden, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und so, die haben nochmal so ein paar extra Lektionen bekommen. Waren bei vielen Wundern aus nächster Nähe dabei, wo viele andere Menschen die gar nicht gesehen haben. Die wunderbarste Erfahrung war sicherlich die Verklärung Jesu, wo Jesus sie mit auf den Berg nimmt und er wird verwandelt, fängt an zu strahlen. Petrus war einer, der Jesus geliebt hat, der begeistert war für ihn, der radikal war für ihn. Er hatte einige sehr große Momente, als Jesus begonnen hat, schwierige Dinge zu sagen, haben sich viele Menschen von ihm abgewandt. Und Jesus hat die Freiheit gegeben und er hat seine Jünger gefragt, was ist mit euch? Wollt auch ihr mich verlassen? Wollt auch ihr weggehen? Und Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt, dass du der Heilige Gottes bist. Größten Moment in seinem Leben hatte der Petrus sicherlich in Matthäus 16, die Stelle, die wir letzte Woche durchgenommen haben. Vielleicht schlagt ihr das auf gemeinsam mit mir. Matthäus 16. Diese Stelle, wo Petrus die Jünger fragt, was sagen die Menschen über mich, was sagen die Leute über mich? Jesus, Entschuldigung. Danke, Markus. Jesus sagt, was sagen die Leute über mich? Und sie sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder irgendeiner anderer der Propheten. Er aber spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Bar-Jona oder Simon, Sohn des Johannes. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Du bist der Stein, Petrus. Und auf diesem Felsen, auf diesen Felsen, der Jesus ist, auf diesem Bekenntnis, dass er der Erretter ist, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Dann gab er seinen Jüngern strenge Weisung, dass sie niemand sagten, dass er der Christus sei. Wow, was für Worte. Ich glaube, Petrus hat sich umgeschaut und hat gesagt, hey Jungs, habt ihr das gehört? Ich habe Offenbarungen. Habt ihr gehört? Ich kriege einen Schlüssel von Jesus. Das heißt, er wird seine Autorität mit mir teilen. Ich bin schon einer der 3 Vizepräsidenten im Reich Gottes, aber ich bin gerade dabei, die anderen 2 zu überrunden. Ich wäre Papst. Aber wir sehen auch einige Schwachheiten von Petrus. Fast immer, wenn Petrus einen großen Moment hatte, sehen wir gleichzeitig auch seine Schwäche. Seine Menschlichkeit wird sichtbar. Das Hauptproblem von Petrus und überhaupt der Jünger waren, dass sie sehr ehrgeizig waren, sehr selbstsüchtig. Die haben sich ständig gestritten, wer der Größte unter ihnen ist. Jakobus und Johannes, die haben sogar ein bisschen Lobbying betrieben, haben die Mama vorausgeschickt. Er hat gesagt, Herr, erlaub, dass meine beiden Söhne zur Rechten und zur Linken sitzen dürfen in deinem Reich. Die anderen Jünger waren sauer dann auf die beiden, weil die wollten selber den Ehrenplatz haben. Wirklich, wenn wir uns diese Gruppe von Jüngern anschauen, das war ziemlich peinlich für Jesus. Dass der gestritten, wer der Größte ist, wenn da irgendjemand zu Jesus gekommen ist und gefragt hat, wer sind diese Leute? Die sagen müssen, das sind meine engsten Mitarbeiter. Glückwunsch. Jesus musste sie zurechtweisen. Ich meine, diese Typen, die haben gedacht, gerade diese drei, der Petrus und der Jakobus und der Johannes, die haben gedacht, wir sind die drei Superhelden. Wir sind die Besten, deswegen hat Jesus uns erwählt, seine engsten Mitarbeiter zu sein. Ich fände es interessant zu wissen, warum Jesus sie wirklich erwählt hat. Ich glaube, es wäre gut möglich, dass Jesus gesagt hat, ihr drei bleibt hier bei mir. So wie im Kindergarten, die schlimmsten Kinder. Ihr bleibt bei mir. Jesus musste sie oft zurechtweisen. Er hat ihnen diese große Lehre gegeben über das Reich Gottes. Er hat gesagt, wer der Größte sein will unter euch, der sei der Diener aller. Und er hat ihnen dieses große Vorbild gegeben, als er ihnen die Füße gewaschen hat. Und hat gesagt, hey, wenn ich der euer Herr bin, der bin, der den Sklavenjob macht und euch die Füße wascht, dann seid mir gleich. Dient einander. Und selbst in der Stelle lesen wir in Johannes 13, als er zu Simon Petrus kommt, dann spricht er zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße? Wusste, dass es nicht passt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du aber wirst es nachher verstehen. Mangel an Erkenntnis hat ihn Petrus aber nie zurückgehalten. Und Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Wir sehen hier das Herz des Petrus, aber Petrus war auch einer, der gern mit Gott diskutiert hat. Ist irgendwie pervers, mit Gott zu diskutieren. Aber kommt euch das bekannt vor? Wir tun das manchmal, ha? Jesus antwortete, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wenn nicht meine Füße allein, nicht nur meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Das Thema wie dieses Herz des Petrus, diese Leidenschaft, diesen Eifer, den er für Jesus hatte. Selbst hier in Johannes 16, nachdem Jesus sein großes Bekenntnis abgelegt hat, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Stückchen weiter unten hier im Vers 21 lesen wir, von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite. Komm mal her, Jesus. Fing an ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls widerfahren. Jesus, komm mal zur Seite. Petrus nimmt Jesus zur Seite und korrigiert Gott. Jesus, komm mal her, ich muss dich mal ermahnen hier. Hör auf, so zu reden, Jesus. Das soll nicht so sein. Erinnere dich, du bist Gott. Ich hab's dir gesagt. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Erinnerst dich, Jesus, ich bin der, der Offenbarungen empfängt. Also hör mir zu. Vers 23, er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Petrus, du bist eine Versuchung für mich. Mach mal halblang. Du bist eine Versuchung. Das war die größte Versuchung für Jesus. Die größte Versuchung war, nicht ans Kreuz zu gehen. Wir sehen im Garten, das war, wo er gerungen hat. Gesagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Dort, als er sich entschieden hat, für uns ans Kreuz zu gehen, so damit, dass wir erlöst sein können. Geh hinter mich, Petrus. Das, was du hier sagst, ist nicht in Gottes Sinn. Es ist menschlich. Du redest menschlich von deinen eigenen menschlichen Motiven. Motiviert. Petrus hat sich, denke auch da, umgeschaut, hat sich gedacht, ah, hoffentlich haben die anderen das jetzt nicht gehört. Ja. Und als Petrus von dem Boot hinaus auf das Wasser steigt und auf dem Wasser geht, und er war der einzige Jünger, der sich das getraut hat, das zu tun. Aber als er den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich! Petrus konnte anscheinend nicht schwimmen. Das war ein toller Fischer, der Petrus. Hat kaum was gefangen, konnte nicht schwimmen. Und sogleich streckte Jesus die Hand aus und ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum zweifelst du? Sehen wir schon Gottes Treue. Jesus ist treu, selbst wenn Petrus kleingläubig war, und er sah das Herz des Petrus und er hilft ihm raus. Auch dieser große Moment, wo Jesus verklärt wird, verwandelt wird und strahlt, und Petrus ist dabei. Nach 6 Tagen, in Matthäus 17 ist das, können wir gerade weiterlesen. Nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit ihm und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Vers 4, Petrus aber begann und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Gut, dass wir bei dir sind, Jesus. Wenn du willst, dann werde ich hier 3 Hütten machen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Redet wieder ohne zu denken. Stellt hier Mose und Elia auf dieselbe Stufe mit Jesus. Und während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Petrus, halt den Mund. Petrus, sei still. Da ist Jesus, mein Sohn. Ihn hör. Größte Versager von Petrus war sicherlich, als er Jesus verleugnet hat. Wir lesen darüber in Lukas 22. Beginnen wir im Vers 31 zu lesen. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Ich mag das, das ist Jesu Herz für uns. Ja, er betet für uns. Und ich glaube, das war der einzige Grund, warum der Petrus diese Krise überstanden hat. Treu Jesu, er betet. Und ich mag das, Jesus hatte gewusst, dass der Petrus ihn enttäuschen würde, dass er versagen würde. Aber trotzdem hat er ihn berufen und trotzdem hat er ihn erwählt und hat ihn gebraucht. Vers 33, Petrus aber sprach zu ihm: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Wieder das Großmaul, Petrus, wieder Selbstsicherheit. Und ich glaube, er hat es ernst gemeint, er war wirklich gewillt, für Jesus zu sterben. Ich meine, im Garten, er hat das Schwert gezogen und war bereit, für Jesus zu kämpfen und für ihn bis zum Tod zu kämpfen, für ihn zu sterben. Matthäus-Evangelium, die Parallelstelle, im Kapitel 26. Vers 33, da sagt der Petrus: Wenn sich alle an dir ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern. Ja, die anderen vielleicht, aber ich niemals. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich 3-mal verleugnen wirst. Petrus spricht zu ihm: Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch die anderen Jünger. Die anderen waren nicht besser als der Petrus, der hat nur nicht so ein großes Maul wie der Petrus. Später dann, als Jesus seine schwerste Stunde hatte, dort im Garten Gethsemane, als er gerungen hat mit dem Vater, um diesen Willen des Vaters ans Kreuz zu gehen, als er sich entschieden hat, für dich und für mich ans Kreuz zu gehen, da hat er diese 3 Helden wieder mitgenommen. gemeinsam mit ihm zu beten. Und ihr wisst, was sie getan haben. Wir haben gepennt, die drei. Das war das apostolische Gebetstreffen. Petrus und Jakobus und Johannes. Das Gebetstreffen der größten Apostel. Auch Matthäus 26, wenn wir weiterlesen. Vers 40, er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafen und er spricht zu Petrus, also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. Ihr sagt, wacht und betet, damit er nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich glaube, das war der Vers seines Lebens. Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ist auch wahr in unserem Leben. Petrus war ein leidenschaftlicher Mann, hat ein Herz für Jesus, war so ein Go-Getter, einer, der Jesus geliebt hat. Aber er war auch ein schwacher Mann. So wie wir. Es ermutigt mich, dass Gott solche Männer erwählt hat und gebraucht hat, gibt es noch Hoffnung für uns. Nach der Gefangennahme in Vers 58, Matthäus 26, Petrus aber folgte ihm von Weitem bis zu dem Hof des Hohenpriesters und ging hinein und setzte sich zu den Dienern, um den Ausgang zu sehen. Er war wieder der Einzige, außer Johannes, der ihm gefolgt ist. Alle anderen waren weggelaufen. Petrus war mutig. Ich glaube, wieder so ein Blick in das Herz des Petrus. Es geht bei ihm immer auf und ab. Wieder sein Herz. Er hatte dieses Herz, bei Jesus zu sein. Aber gleichzeitig sehen wir auch seinen Dickkopf und seinen Eigensinn. Petrus hat zu den Jüngern gesagt, im Vers 31, ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Das war eine Prophetie aus dem Alten Testament, war verheißen. Aber Petrus hat wieder diese Einstellung, ich weiß es besser als du, Herr, ich weiß es besser als die Propheten. Ich werde dir zeigen, dass ich stark genug bin. Lukas lesen wir also aber mitten im Hof, als sie mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in ihre Mitte. Dann lesen wir weiter dort in Lukas 22. Machen wir gleich dort weiter. Lukas 22, Vers 56. Es sah ihn aber eine Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn scharf an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber leugnete und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer und sprach, auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Nach einem Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte ein Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Oh Mann. Könnt ihr euch vorstellen, was dieser Blick ausgelöst hat bei Petrus? Ich glaube, es war ein Blick voller Liebe und voller Barmherzigkeit. Aber oh Mann, das hat getroffen. Vorstellen, was sich da abgespielt hat im Herzen von Petrus. Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte, bevor ein Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Mann, er hat den Herrn verleugnet, den er so sehr geliebt hat. Er hat sogar gesagt, ich will verflucht sein, wenn ich ihn kenne. Ich habe ihn so enttäuscht. Petrus war so zerbrochen, er war so beschämt. Mann, ich habe Jesus verleugnet. Er, der sein Maul so weit aufgerissen hat, ich werde niemals. Er, der so selbstsicher war, der geglaubt hat, dass er Gott korrigieren kann, Gott zurechtweisen kann. Hätte nie geglaubt, dass ihm das passieren könnte. Amen. Mir wird das nicht passieren. Alle anderen werden dich verlassen, aber mir nicht. 1. Korintherbrief, Kapitel 10 sagt uns, daher wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Gerade diese Bereiche, wo wir glauben, dass wir stark sind, sagen, ach Mann, mir wird das nie passieren, dass ich fall wie dieser oder die Sünde tue wie jene. Mir nicht. Ich bin stark, kein Problem für mich, pass auf. Hast du dich hier so gefühlt wie der Petrus? Der gedacht hat, oh Mann, ich habe Jesus verleugnet. Durch Worte, vielleicht durch Taten. Petrus hat sich wahrscheinlich gedacht, Gott wird mich nie wieder gebrauchen. Ist vorbei für mich. Ich bin ein Versager. Petrus war ein gebrochener Mann an dieser Stelle. Ich glaube, es war notwendig. Jesus musste diesen Stolz brechen, so dass er ihn gebrauchen kann. Aber wieder sehen wir im Leben von Petrus. Im Gegensatz zu Judas war er ein Mann, der Buße getan hat. Wir sehen, dass er umkehrt, dass er Buße tut und dass er sich weiter zu den Jüngern hält. Und dann, nachdem die Frauen zu ihm kommen und sagen, Jesus ist auferstanden, sehen wir wieder den Petrus in Lukas 24. Petrus stand auf und er lief zur Gruft und als er sich hineingebeugt hatte, sieht er nur die leinenen Tücher und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Das war das Herz, das der Petrus für Jesus hatte. Hört, er ist auferstanden und er läuft hin zu dem Grab. Wollte es selber sehen. Ah, der Petrus, ich weiß, er hat gedacht, wenn es nur wahr wäre. Wenn ich es nur wieder gut machen könnte. Wenn ich nur Jesus begegnen könnte und ihm sagen könnte, wie sehr ich ihn liebe und wie sehr mir es leid tut, dass ich ihn verleugnet habe. Wenn ich nur noch eine Chance hätte. Und Jesus ist den Jüngern erschienen, hat gesagt, Friede sei mit euch. Und dann ein bisschen später gibt Jesus Petrus diese Chance. In Johannes 21. Ihr könnt aufschlagen, Johannes 21 ist die letzte Stelle, die wir uns heute ansehen werden. Nach diesem offenbarte sich Jesus wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so, Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus, der Jakobus und der Johannes. Und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm, auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Jesus war ihnen erschienen, er hat gesagt, geht voraus nach Galiläa, wartet auf mich. Jesus hat sich ein bisschen länger Zeit gelassen, als die Jünger das erwartet hätten. Und die Apostel, diese Menschenfischer, waren arbeitslos, sind dort rumgesessen. Petrus, ungeduldig wie er war, hat gesagt, ich gehe fischen, ich gehe wieder zurück in meinen alten Job. Und die anderen haben gesagt, okay, wir gehen auch mit. Interessant, der Johannes war auch dabei, aber er sagt nur indirekt, er war der Söhne des Zebedäus waren dabei. Aber Johannes sagt uns sehr deutlich, dass der Petrus es war, der gesagt hat, komm, lass uns fischen gehen. Immer diese Rivalität zwischen den Jüngern da. Johannes stellt sicher, dass die Leute wissen, Petrus war derjenige, der uns verführt hat. Und sie fingen wieder einmal nichts. Waren sehr erfolgreiche Fischer. Jedes Mal, wenn wir in der Bibel lesen, dass sie gefischt haben, haben sie nichts gefangen. Vers 4, als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Und Jesus spricht zu ihnen, so eine typische Frage für Fischer, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Habt ihr was gefangen? Sie aber antworteten ihm, nein. Peinliche Frage für Fischer. Wieder nichts gefangen. Dann sagt Jesus im Vers 6, er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der anderen Seite des Schiffes aus. Das war eine seltsame Antwort. Leute, habt ihr was gefangen? Nein, ja, werft das Netz mal, probier's mal auf der anderen Seite vom Boot. Aber sie haben die Netze trotzdem ausgeworfen, vielleicht haben sie es weggeworfen, wer weiß. Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Da sagt jener Jünger, der den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Johannes war das. Vielleicht hat er sich erinnert an diesen Fischzug, wo Jesus gesagt hat: Werft eure Netze nochmal aus, und sie haben gefangen. Aber seht wieder, Johannes sagt: Der Jünger, der Jesus liebte. Er hat die Erkenntnis gehabt, es ist der Herr. Petrus, du hattest keine Ahnung, aber ich, Johannes, wusste es. Es ist der Herr. Jetzt sehen wir wieder eine typische Petrus-Reaktion. Impulsiv, leidenschaftlich, wie er war. Die Bibel sagt auch, dem, der viel vergeben hat, dem viel vergeben wurde, der liebt viel. Hier sehen wir Petrus in Aktion. Er sagt zu Petrus: Es ist der Herr. Simon Petrus, nun als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, keine Ahnung warum, denn er war nackt, und warf sich in den See, also schwimmt hier in voller Montur. Begeisterte Petrus: Ach, ist Jesus da draußen, und er wirft sich in den See, schwimmt zu Jesus hin. Die anderen Jünger aber kamen in dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land gestiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fische darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voller Fische. 153 auf das Land. Und obwohl es viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen: Kommt her, frühstückt. Keiner aber von ihnen wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. War eine unangenehme Situation für die Jünger. Jesus hat gesagt: Geht, wartet. Sie sind gegangen, haben gefischt, waren auf frischer Tat ertappt. War dieses Feuer. Ich weiß nicht, ob Petrus also das Feuer gesehen hat, ob ihn das erinnert hat an ein anderes Feuer, dort, wo er Jesus verleugnet hat, unangenehme Erinnerungen. Ich glaube, war eine stille Party. Sie sind dort rumgesessen, war so eine unangenehme Situation, ja. Haben wir sicher schon alle mal erlebt, so ertappt auf frischer Tat, du weißt nicht wirklich, was du sagen sollst. Wenn ich der Jesus gewesen wäre, ich hätte mich nicht beherrschen können. Ich hätte wahrscheinlich gesagt: Leute, was tut ihr hier? Ja, Petrus, erinnert dich das Feuer an irgendwas? War schon wieder Mist. Aber ich liebe diese Geduld, dieses Verständnis, diese Fürsorge von Jesus. Jesus macht ihnen erstmal Frühstück. Diese hungrigen Fischer, die nichts gefangen haben, diese erfolglosen Fischer. Macht mal Frühstück für sie. Dann im Vers 15: Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Wir wissen nicht genau, wer diese waren, ob das die Fische waren oder die anderen Jünger waren. Vielleicht hat Jesus gesagt, Jesus wollte sie zu Menschenfischern machen. Vielleicht hat er gesagt: Liebst du mich mehr als diese, als die Fische? Liebst du mich mehr als dein altes Leben, als deine Karriere? Oder vielleicht hat er auf die Jünger gezeigt und gesagt: Liebst du mich mehr als diese? Jesus hat sein Maul aufgerissen und hat gesagt: Wenn alle dich verlassen, ich werde dich niemals verlassen. Ich werde mich niemals ärgern an dir. Jesus sagt: Petrus, liebst du mich mehr als diese? Petrus hat sich gedacht: Oh, jetzt kommt der Blitz vom Himmel oder irgendwas. Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ihr wisst wahrscheinlich alle, dass hier zwei verschiedene Worte im Griechischen sind, dass Jesus sagt: Liebst du mich? Das Wort Agapao, was eine totale Hingabe ist, eine Hingabeliebe. Und Petrus antwortete, ja, ich habe dich lieb, diese gefühlsmäßige Liebe, Phileo im Griechischen. Liebst du mich mit dieser Hingabeliebe? Johannes 14 sagt uns, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Petrus konnte nicht wirklich Ja sagen, da ist er gerade ertappt auf frischer Tat, war dem Herrn ungehorsam. Petrus, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Emotionale Liebe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus, wenn du mich liebst, dann tu das, wozu ich dich berufen habe. Hüte, weide meine Schafe. Vers 17. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Jetzt verwendet Jesus dieses Wort Phileo, das Wort, das Petrus verwendet hat, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Jesus hat sich auf seine Ebene runterbegeben. Das hat Petrus betrübt. Andererseits ist es auch wieder die Gnade Gottes. Gott ist so vergebend, so gnädig. Er schreibt uns nicht ab, wenn wir versagen, aber er begibt sich auf unsere Ebene hinunter. Er ist gewillt, dort mit uns zu wirken, mit uns zu arbeiten, wo wir gewillt sind, uns mit ihm zu treffen. Es liegt bis zu einem gewissen Grad in unserer Hand, wie sehr wir uns auf Jesus einlassen wollen. Willst du eine oberflächliche Beziehung haben mit Jesus? Willst du was zurückhalten von deinem Leben? Herr wird dich nicht verdammen, aber er wird dich nur eingeschränkt gebrauchen können. Ja, er wird dich treffen auf deiner Ebene. Willst du eine tiefe Beziehung mit Gott? Willst du voll von ihm gebraucht werden? Dann gib dich ihm voll und ganz hin. Und dann wird Jesus dich auf der Ebene treffen. Und er wird dich in dem Ausmaß verwenden. Aber auch eine wunderbare Stelle hier, diese Gnade und diese Treue von Jesus. Nicht nur, dass er Petrus vergeben hat, nicht nur, dass er für ihn gestorben ist, nicht nur, dass er ihn wieder angenommen hat. Gibt ihm jetzt auch eine Gelegenheit, seine Liebe zu bekennen. Sieh, dreimal hat er Petrus den Jesus verleugnet. Jesus gibt ihm Gelegenheit, dreimal zu bekennen, dass er ihn lieb hat. Treue Gottes. Vers 18 sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagt er, um anzudeuten, mit welchem Tod er verherrlicht werden sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Jesus hat dem Petrus kein einfaches, leichtes Leben verheißen. Er hat versprochen, dass er mit uns ist, nicht unbedingt, dass wir es einfach haben. Diese reich und schöne Theologie, wenn du glaubst, dann wirst du immer reich sein und Gott wird dir alles geben, was du willst. Und es ist nicht wirklich biblisch. Gott hat uns nicht unbedingt ein leichtes Leben verheißen, aber er hat uns verheißen, dass er mit uns sein wird. Und Petrus ist letztendlich gestorben für Jesus. Aber Jesus hat ihn wiederhergestellt hier, konnte dreimal bekennen, ja, ich liebe dich, Jesus. Und dann sagt, als er dies gesagt hatte, sagt Jesus zu ihm, folge mir nach. Beruft ihn wieder in seinen Dienst, weide meine Lämmer. Weide meine Schafe, hat ihn wieder berufen. Und zu Pfingsten, als der Heilige Geist auf Petrus gekommen ist, hat er gepredigt. 3000 Leute haben sich bekehrt. Und Petrus durfte der Apostel sein, der das Evangelium zu den Heiden bringt. Und er durfte der Apostel für die Juden werden, wie der Paulus uns sagt. Petrus war noch immer nicht perfekt ab dem Zeitpunkt. Im Galaterbrief sagt uns der Paulus, dass er den Petrus zurechtweisen musste, weil er ein Heuchler war, weil er geheuchelt hat. Aber Gott hat den Petrus wunderbar gebraucht. Hat einen der größten Versager in der Bibel machtvoll gebraucht. Es ist wirklich wahr, dieses Wort aus 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 13. Wo es heißt, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Petrus ist eines der größten Vorbilder oder Beispiele in der Bibel für diese Wahrheit. Gott ist treu, selbst wenn wir untreu sind. Vielleicht bist du jemand, der versagt hat in seinem Leben. Vielleicht fühlst du dich heute verdammt. Hast das Gefühl, Gott kann mich nicht mehr gebrauchen, weil ich Mist gebaut habe. Lass dich ermutigen von Petrus. Wenn du umkehrst, wird Gott dich nicht aufgeben. Und er hat einen Plan, er wird dich wieder gebrauchen. Er gibt uns sogar in Römerbrief 8, Vers 28, diese Verheißung, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken werden. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen werden. Alle Dinge. Selbst den Mist, den wir gebaut haben in unserem Leben. Gott schafft irgendwie das, was die Alchemisten versucht haben und nie geschafft haben. Er macht Schrott zu Gold. Unseren Schrott, selbst unseren Schrott wird er zu Gold machen, zu Guten verwenden. Das sagt mir was für mein Leben. Ich kann nie zu weit gehen, ohne dass ich nicht umkehren kann. Dass Gott mich wieder gebrauchen wird. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst Jesus noch gar nicht persönlich. Hast ihn nie persönlich in dein Leben eingeladen. Vielleicht denkst du dir, ich bin zu weit gegangen. Ich bin zu alt. Ja, du bist nie zu weit gegangen. Gott wird alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die ihn lieben. Gnade Gottes. Wir sind nie zu weit gegangen. Ja, wir sollen nicht die Gnade Gottes missbrauchen und bewusst hingehen und sündigen. Wenn wir das tun, dann tun wir uns selbst weh. Petrus selbst schreibt sehr viel über Heiligkeit in seinem ersten Brief und dass wir festhalten sollen an Jesus in Verfolgungen. Er sagt, mach nicht denselben Fehler, den ich gemacht habe. Aber wenn du gefallen bist, dann kehr um und gib dich dem Herrn völlig hin. Ich glaube, der Herr würde dir sagen, wie dem Petrus, wenn du zurückgekehrt bist, dann stärk deine Brüder. Stärk deine Geschwister. Leg Zeugnis ab für die Gnade und für die Treue Gottes in deinem Leben und ermutige andere. Wir haben einen wunderbaren Gott. Gott ist treu, selbst wenn wir untreu sind. Lass uns beten. Lass uns ermutigt sein. Durch Gottes Wirken im Leben von Petrus. Vater, wir danken dir für deine Treue. Und wir danken dir, dass wir das im Leben von Petrus sehen durften. Wir wissen, dass du uns genauso liebst wie ihn. Dass du genauso treu sein wirst in unserem Leben. Und ich danke dir, Gott, dass du uns vergeben hast. Herr, ich weiß, ich kann zurückschauen und jeder von uns auf unser Leben und wir sehen, wo wir versagt haben. Wo wir dich enttäuscht haben, Herr. Wo wir dich verleugnet haben, sei es durch Worte oder durch Taten, so wie wir gelebt haben. Ich danke dir, Gott, dass du uns nicht abschreibst, dass du uns weiter gebrauchen willst. Und ich bitte dich, dass wir reagieren auf deine Liebe, auf deine Gnade, auf deine Treue und dass wir sagen, wie der Petrus, ich liebe dich, Herr, und ich will dir nachfolgen, mich dir ganz hingeben. Darum bitten wir, Herr, hilf uns, ein Leben zu leben, das dich ehrt, ein Leben zu leben, was du voll gebrauchen kannst. Fülle uns mit deinem Heiligen Geist und stärke uns, deine Zeugen zu sein. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.